Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Vielen Dank, Santiago. Ich muss mal ein bisschen aufpassen heute, nicht ganz so laut intensiv reden. Ja, ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht. Clément, du kannst ja schon mal die Präsentation zeigen. Und zwar habe ich es genannt, 4 Frauen sind 3 zu viel. Und ich habe euch hier so eine künstlerische Darstellung von 4 Frauen sind 4 Plastikpuppen, by the way, mitgebracht. Und natürlich ist es so, dass es sehr kontextabhängig ist, ob 4 Frauen 3 zu viel sind. In der Geschichte, um die es heute geht, sind sie definitiv zu viel. Natürlich gibt es auch andere Konstellationen, da ist es optimale Anzahl. Genau. Ja, als ich die Predigt vorbereitet habe, haben wir noch 2, 3 Vorbemerkungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten 2 Wochen, waren keine so leichten 2 Wochen für mich. Ich habe viel mit Zweifeln zu kämpfen gehabt. Ich habe viel mit Anfechtungen zu kämpfen gehabt. Ich habe viel mit Gedanken zu kämpfen gehabt, die mich überhaupt nicht ermutigt haben, sondern die mich sehr runtergezogen haben. Und gerade auch diese Zweifel habe ich mich gefragt, wie kann ich denn da am Sonntag über etwas predigen, ja? Wie kann ich von etwas erzählen, wo ich selber manchmal so, ja, fast schon zerrissen bin, ja? Wo ich selber manchmal solche Zweifel habe, wo ich selber manchmal in solchen, ja, Christen nennen es ja Anfechtungen stecke, ja? Dass ich denke, wie kannst du denn da am Sonntag da vorne stehen und von Dingen erzählen, ja, die dich manchmal so, ja, durcheinander bringen auch. Und mir ist ein gutes, ein gutes Beispiel vom Hans-Peter Reuer eingefallen. Der hat mal gesagt, dass es ihm auch genauso ging. Und er hat sich überlegt, ob er nicht ein Heuchler ist, ja, wenn er gerade auch mit Zweifeln vorne steht und predigt, ja. Und Gott hat ihm damals eben gesagt, nein, du bist natürlich kein Heuchler, denn die Wahrheit, ja, die ist trotzdem wahr. Völlig egal, ob du gerade total davon überzeugt bist oder ob du dich vielleicht einfach auch nur an ihr festkrallst. Und das, was du erzählst, ist trotzdem richtig, ist trotzdem wahr, ja, auch wenn du vielleicht gerade selber irgendwo am Zweifeln bist. Und so hoffe ich, dass ich euch heute Morgen ermutigen kann, dass ich mich selber auch ermutigen kann, dass ich uns etwas mitgeben kann, ein Gedanke Gottes, der dich heute Morgen vielleicht genauso ermutigt, wie er mich dann ermutigt hat in der Vorbereitung. Ja, lasst uns einsteigen in eine Geschichte, aber ich bete vorher noch. Vater, ich danke dir, dass du keine Probleme damit hast, wenn wir zweifeln, dass du keine Probleme damit hast, wenn wir manchmal auch fallen, dass du keine Probleme damit hast, wenn wir schwach sind. Ich danke dir, dass du gerade auch in unserer Schwachheit stark bist. Ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest und dass du eine Botschaft für uns hast, die uns ermutigen kann. Und darum möchte ich dich bitten, dass du unser Herz erfüllst mit deinem Geist, Herr. Amen. Ja, lasst uns einsteigen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die meisten kennen diese Geschichte von euch, trotzdem lese ich sie mal vor. Ich habe sie gegen Ende ein Ticken gekürzt, damit es nicht gar so lang wird. Im Alten Testament sind die Geschichten ja manchmal ein kleines bisschen länger. Ja, da heißt es, doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Schon bald wurde sie wieder schwanger und bekam einen 2. Sohn. Sie nannte ihn Simeon. Denn sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde und hat mir auch noch diesen Sohn geschenkt. Wieder wurde Lea schwanger und bekam einen weiteren Sohn. Und sie sagte, ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Daher nannte sie ihn Levi. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Juda. Danach bekam sie eine Zeit lang keine Kinder mehr. Nächste Folie. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich, sagte sie zu Jakob. Jakob wurde zornig. Bin ich etwa Gott? Sagte er. Er hat ihr Kinder versagt. Da schlug Rahel ihm vor, schlaf mit meiner Sklavin Bilha. Sie soll dann auf meinem Schoß ein Kind zur Welt bringen. So werde dann auch ich durch sie zu einem Kind kommen. Rahel gab ihm Bilha zur Nebenfrau und Jakob schlief mit ihr. Bilha wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Rahel sagte, Gott hat mir zu meinem Recht verholfen. Er hat mich erhört und mir einen Sohn geschenkt. Deshalb nannte sie ihn Dan. Danach wurde Bilha, die Sklavin von Rahel, noch einmal von Jakob schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Rahel sagte, ich lag mit meiner Schwester im erbitterten Wettstreit, aber ich habe gesiegt. Daher nannte sie ihn Naphtali. Lea bemerkte, dass sie keine Kinder mehr bekam. Deshalb gab sie Jakob, ihre Sklavin, Silpa zur Nebenfrau. Schon bald schenkte Silpa ihm einen Sohn. Lea nannte ihn Gad, denn sie sagte, ich habe wieder Glück. Dann bekam Silpa, das sieht man hier gar nicht mehr, einen zweiten Sohn. Ja, soweit mal so gut, ja. Soweit die Geschichte. Wer von euch hat die Geschichte noch nie gehört? Noch nie gelesen? Keiner, oder? Ist also euch soweit bekannt, ja. Und wenn man diesen Text so liest, er geht ja auch noch weiter, ja. Kleiner Spoiler, ja, es kommen noch mehr Kinder, beziehungsweise auch noch mehr Söhne und auch noch eine Tochter dann am Schluss zur Welt. Ja. Aber als ich diesen Text so gelesen habe, ja, da ist mir eingefallen, das ist wie in einer Seifenoper. Ja. Können wir mal die nächste Folie auflegen? Christian, du hast ja hier gern mal von dieser hier verbotene Liebesserie erwähnt, ja, dass du die gerne geguckt hast, meine ich mich zu erinnern. Ja, alles klar. Also ich habe die nie gesehen, aber andere Personen in meinem Haushalt haben die total geliebt. Ja, ja, da ging es auch um Herzschmerz, da ging es um Beziehungen, da ging es drunter und drüber. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, worum es ging, war ziemlich verworren. Ja. Und die Geschichte, die wir hier so gelesen haben, die erinnert mich so ein kleines bisschen an so eine Seifenoper, ja. Und da geht es um einen Mann, umgeben von vier Frauen, da geht es um viel Eifersucht, da geht es um Streit und da geht es um sehr viele Verletzungen untereinander. Und ich habe euch ein paar Vorbemerkungen, bevor ich so den eigentlichen, was mir wichtig geworden ist an diesem Text, weil ich finde manchmal, und manche Leute fragen mich das auch manchmal, wenn man so einen Text im Alten Testament liest, dann fällt es manchmal ein bisschen schwer, diesen Text einzuordnen. Und ich finde wichtig, also es gibt ganz viele Kriterien natürlich, die man so einen Text anlegt, um ihn richtig zu verstehen. Ich bin kein Theologe und weiß natürlich auch nicht alle Details, aber was man grundsätzlich mal, und es ist sehr einfach, machen kann, man kann einen Text unterscheiden, nächste Folie bitte, ich habe es euch mal in so einer Tabelle mitgebracht, in beschreibende Texte und in vorschreibende Texte. So ein beschreibender Text, das ist einfach wie in einer guten Zeitung ein neutraler Bericht, ja. Da geht es nicht darum, findet Gott das gut oder schlecht. Da geht es nicht um, ist das Verhalten der Leute aus Gottes Sicht moralisch gut oder verwerflich, sondern da geht es in erster Linie mal darum, um ein Event zu beschreiben oder ein Ereignis zu beschreiben, einen Ablauf von Ereignissen zu beschreiben. Und bei einem vorschreibenden Text, da ist genau das Gegenteil, da ist es so, da sagt Gott ganz klar, das ist gut in meinen Augen, lebe so und es wird dir gut gehen, tue das und das ist in meinen Augen gut oder das ist in meinen Augen schlecht. Ganz typisch für einen vorschreibenden Text sind natürlich sowas wie die 10 Gebote, aber auch immer wieder zwischendrin sind so Passagen, wo Gott spricht, natürlich auch was Jesus sagt, ja, ist so ein häufig ein vorschreibender Text. Ja. Aber gerade im Alten Testament, da gibt es auch sehr viele beschreibende Texte. Und manchmal, wenn man das so liest, da denkt man, oh, jetzt ist das ein Mann Gottes, Jakob, ja, was da so beschrieben worden ist, passt so gar nicht irgendwie in das Bild, was ich manchmal von Gott habe oder was ich eigentlich auch herausgezogen habe aus den sonstigen Bibelstellen, die ich gelesen habe. Und da ist es manchmal sehr hilfreich, eben das im Hinterkopf zu haben. Es gibt beschreibende Texte, die eben in erster Linie mal noch nicht davon sprechen, ob Gott das jetzt gut oder schlecht findet. Und was kann helfen, um so einen Text richtig einzuordnen? In erster Linie natürlich um Weisheit zu beten. Ja? Gerade wenn ich so einen Text lese, der mich irgendwie eher verwirrt, ja, wo ich denke, findet Gott das jetzt gut oder ist das nicht irgendwie komisch, widerspricht es sich dem, anderen Texten der Bibel nicht, dann ist es natürlich in allererster Linie mal wichtig, den zu fragen, der quasi diese Schrift, dieses Wort Gottes quasi eingegeben hat, nämlich Gott selber. Also in erster Linie ist es mal wichtig, einfach Gott zu fragen, zu ihm zu gehen, wie meinst du das jetzt? Findest du das gut in dieser Geschichte? Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man immer den Kontext auch beachtet, ja? Also worum geht es in der Geschichte? Möchte die Geschichte eigentlich vor allem eine Handlung erzählen oder möchte die Geschichte vor allem eigentlich ja, uns zeigen, was sagt Gott dazu? Und wenn man das so ein bisschen eingeordnet hat, wenn man sagt, okay, das ist bestimmt so ein vorschreibender Text, ja, wenn da eine Aussage drinsteht, wo ich glaube, dass das wirklich Gottes Meinung auch dazu ist, dann ist auch immer noch ein wichtiges Kriterium, steht es denn an anderer Stelle in so einem vorschreibenden Text nochmals? Also es ist nie gut, eine Theologie auf genau einen Bibelvers irgendwie auszurichten, ja? Sondern es muss immer natürlich auch geprüft werden, gibt es da auch andere Stellen, die dem A nicht widersprechen und vor allem, die dem irgendwo auch zustimmen, ja? Und wenn es so ein beschreibender Text ist, dann ist es manchmal aber auch so, dass da Prinzipien rauskommen. Also so ein beschreibender Text ist nicht irgendwo nur, aha, nice to know oder sowas, sondern häufig werden dort auch Erfahrungen von Menschen berichtet, die wirklich auch mir helfen können, die mir vielleicht auch zeigen können, oh, andere Menschen waren schon mal in einer ähnlichen Situation. Und wenn wir dann jetzt nach dieser kleinen Vorbemerkung diesen Text mal so einordnen, ist es relativ eindeutig einfach ein beschreibender Text erstes Mal. Und warum ist das wichtig? Ja? Wichtig finde ich das deshalb, weil man nämlich aus diesem Text nicht rauslesen kann, dass Gott es gut findet, Sklaven zu haben. Man könnte ja diesen Text auch lesen und denken, ja, Jakob hat ja auch Sklaven gehabt, ja, und außerdem hat er auch noch 4 Frauen gehabt, ja. Dann muss es doch in Gottes Augen auch gut sein oder zumindest in Ordnung sein, ebenfalls Sklaven zu besitzen. Und dann muss es doch ebenfalls gut sein oder zumindest mal okay sein, wenn ich als Mann mehrere Frauen habe, in diesem Fall 4 oder vielleicht sogar noch mehr, was auch immer, ja. Genau das will dieser Text nicht aussagen. Selbst ein Mann Gottes macht unter Umständen nicht alles richtig. Und wenn wir viele Geschichten im Alten Testament sonst noch so lesen vom Volk Israel, da sind wir manchmal bestürzt, was da eigentlich alles passiert. Ja? Und ich bin davon oder der festen Meinung, diese Texte wollen uns das einfach berichten. Ja? Sie wollen nicht sagen, dass Gott es gut fand auch. Und gerade wenn wir dieses Beispiel jetzt hier nochmal mit dieser Ehe anschauen, woher weiß ich, dass es sicherlich nicht so ist, dass Gott das gut findet, wenn man 4 Frauen hat? Einfach, weil es andere Texte gibt, unter anderem eben von Jesus, und das lesen wir im nächsten Vers, den ich euch mitgebracht habe. Da sagt Jesus zu seinen Zuhörern, wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden eine Einheit. Dann sind sie also nicht mehr 2, sondern 1 und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Da geht es vor allem eigentlich um die Ehe, dass man eine Ehe nicht trennen soll, aber was auch ganz klar rauskommt ist, was Gott eigentlich für ein Bild hat. Ja? Er hat den Mann geschaffen und er hat danach genau eine Frau geschaffen. Er hat nicht 4 dazu geschaffen. Er hat übrigens auch nicht Adam und Eve hat er erschaffen und nicht Adam und Steve. Ja? Also so als kleine Nebenbemerkung. Also aus diesem Text, da kommt ganz klar raus, was Gott eigentlich für ein Bild hat. Ein Mann und eine Frau gehen ein Bund ein, den Gott segnet und den niemand, kein Mensch soll diesen Bund wieder trennen. Also das heißt, Eine Sekunde, jetzt kurz umblättern. Wenn wir diesen Text lesen, dann dürfen wir das einfach im Hinterkopf behalten. Gott hat, glaube ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, hat es sich, glaube ich, so nicht gedacht, was Jakob an der Stelle gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es so passiert und Gott hat auch seine Berufung nicht irgendwie jetzt beendet, sondern er geht seinen Weg mit den beiden weiter. Aber es passiert auch ganz schön viel Schlimmes hier raus. Ja? Und wenn wir das so lesen, dieser Text, der ist ja voll, also wir können zumindest viel rauslesen, viel von Verletzungen. Ja? Manche Menschen oder wir Menschen, wir können ja manchmal auch wirklich empathielos sein, selbst mit unseren nächsten Verwandten können wir manchmal ganz schön grausam umgehen. Und gerade diese Lea und die Rahel, das liest man ja so richtig zwischen den Zeilen raus. Ja, die waren eifersüchtig aufeinander. Ihr könnt euch vorstellen, da gab es bestimmt auch ständig irgendwelche Sticheleien, ja, dass man sich gegenseitig gepiesackt hat. Wahrscheinlich hat die Lea immer mal wieder raushängen lassen, dass sie schon 5 Söhne hat und die Rahel hat keinen. Ja. Und die Rahel hat sich heraushängen lassen, dass sie ja dafür geliebt ist. Ja. Also da kommt viel Schmerz aus dieser Geschichte raus. Und was mich ganz besonders so getroffen hat oder angesprochen hat, ist eigentlich die allererste Zeile in der Passage, die wir gelesen haben. Da heißt es nämlich, nächste Folie, doch weil Lea weniger geliebt wurde. Das tut weh, oder? Wenn man weniger geliebt wird. Was macht es mit dem Menschen, wenn er weiß, dass er weniger oder gar nicht geliebt wird? Keine Ahnung, ob der Lea in ihrem Leben, was sie alles, bevor sie geheiratet hat, schon mitgemacht hat. Aber ich vermute mal, ich unterstelle es jetzt einfach mal, dass sie wahrscheinlich schon vorher damit zu kämpfen hatte, dass sie vielleicht weniger hübsch war als die Rahel. Ja? Ich meine, ihr Vater Laban, der hat sie ja auch letztendlich nur mit einem Trick losbekommen an den Jakob. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Lea ihr ganzes Leben da auch schon drunter gelitten hat. Ja? Und jetzt, da sie verheiratet ist und dann der Jakob noch die Rahel bekommt, da ist sie auch sich sicher und es ist auch so, sie wird weniger geliebt. Die Rahel wird ganz offensichtlich bevorzugt. Keine Ahnung warum, weil sie hübscher war, weil sie witziger war, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber mich hat es so angesprungen, ja. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ja. Hast du das vielleicht auch schon mal erlebt in deiner Vergangenheit, ja, dass du zurückgewiesen wirst, ja, dass du das Gefühl hast, weniger wertvoll zu sein als jemand anderes, dass du das Gefühl hattest, nicht dazu zu gehören oder dass du das Gefühl hattest, dass andere Menschen dich nicht respektieren. Ich glaube, bei Männern ist es häufig, wenn da ist das Wort Liebe vielleicht nicht ganz so das Richtige, was so ganz das ausdrückt, wonach wir Männer uns sehen. Ich glaube, da geht es mehr um Respekt oder angesehen zu sein. Vielleicht kannst du, wenn du dich als Mann, als junger Mann, als älterer Mann, vielleicht kennst du das Gefühl, dass du nicht respektiert worden bist, dass du verspottet worden bist vielleicht auch in deiner Vergangenheit. Dass du das Gefühl hattest, dass du nicht anerkannt bist. Ich persönlich kenne es und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch sich im tiefsten Herzen eigentlich danach sehnt, in gewisser Weise geliebt zu sein oder anerkannt zu sein, respektiert zu sein, keine Witzfigur zu sein, über den andere spotten, ja, sondern irgendwie geachtet zu sein. Und falls du das vielleicht auch kennst, dieses Gefühl, ja, dann kannst du dir wahrscheinlich gut vorstellen, wie die Lea sich gefühlt hat. Und für mich, da kommt viel an der Stelle raus, nächste Folie, das Thema Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Ja? Was macht mich denn eigentlich aus? Ich glaube, oder was gibt meinem Leben auch Sinn? Weil ich glaube, viele Dinge, die wir so tun, ja, die tun wir zumindest unterbewusst, weil wir andere damit irgendwo beeindrucken wollen. Wir möchten, dass andere uns lieben, wir möchten, dass andere uns respektieren, wir möchten von anderen anerkannt sein und ich glaube, viel, was wir so unter Identität uns auch vorstellen oder uns wünschen, hat genau mit diesem Thema zu tun, dass wir nämlich suchen, genau wie diese Lea, wir versuchen quasi irgendetwas zu tun, um uns Identität zu geben. Und diese Lea und die Rahel, die haben versucht, die haben ihre Identität versucht zu füllen, indem sie Kinder bekommen haben. Die Lea hat versucht, es war ihr Weg, um die Liebe ihres Mannes quasi sich zu erarbeiten oder zu bekommen. Ihr Weg war, Kinder zu bekommen. Oder zumindest hat sie gedacht, dass das ist, was ihr letztendlich Identität gibt. Die Rahel natürlich genauso. Und sie haben versucht, eben diese Liebe ihres Mannes über diese Kinder zu bekommen. Und ich habe dann diesen Text unter dem Aspekt gelesen und habe mir überlegt, ja, hat sich das denn gelohnt? Hat es denn funktioniert? Hat denn ihr Versuch, quasi geliebt zu werden, hat es denn funktioniert? Und wenn man das so lesen, das sind ja einige Jahre auch dazwischen, es sieht nicht so aus. Die Lea bekommt ein Kind nach dem anderen, ja, und jedes Mal ist sie hoher Freude darüber und denkt, ja, jetzt bin ich doch an dem Punkt, ich habe so viel geleistet, in Anführungszeichen, ich habe so viel getan, jetzt muss mich mein Mann doch mehr lieben als die Rahel. Jetzt muss ich doch diese Liebe, nach der ich mich so sehr sehne, jetzt muss die doch irgendwo erfüllt werden. Aber offensichtlich ist es nicht so, denn immer wieder neu kommt es raus von wegen, dass sie sich eben nicht geliebt fühlt. Und sie begeht ja dann auch, nachdem die Rahel dann auf diese absurde Idee kommt, ihre Sklavin noch dem Jakob zu geben, und dann bekommt diese Sklavin ja irgendwie noch zwei Kinder und die Rahel beansprucht die für sich. Dann geht der Wettstreit irgendwie von vorne los und dann kommt sie ja auf die aus unseren Augen eigentlich völlig hirnrissige Idee, dass sie auch ihre Sklavin dem Jakob geben könnte, damit, muss man sich mal vorstellen, welche Frau gibt denn ihrem Mann quasi ihre Sklavin, damit er sie quasi dann liebt. Klar, da kommt so dieses Kulturelle, ja, dass dieses Kind der Sklavin eben auch ihr als ihr Kind angesehen wird. Aber um die Liebe meines Mannes zu bekommen, komme ich doch nicht auf die Idee, ihm eine andere Frau unterzuschieben. Das ist ja irgendwie absurd. Und bei der Lea, da fällt uns das gleich auf. Aber wie ist es denn bei mir? Glaube ich nicht auch manchmal, dass meine Identität, dass mein Wert quasi von anderen abhängt? Und glaube ich nicht auch manchmal, dass ich mich irgendwie verbiegen müsste, damit andere mich quasi respektieren? Glaube ich nicht auch manchmal, dass ich, man hat ja immer so ein Bild von sich selbst im Kopf, wie man gerne wäre, was man gerne sein würde, weil man glaubt, dass wenn man so wäre, dass dann andere Menschen einen gut oder toll finden würden. Und jeder hat ja so seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Wege, um sich irgendwie wertvoll zu fühlen. Ja, der eine glaubt, dass er, keine Ahnung, besonders handwerklich geschickt ist, ja, und dass er deshalb auch stolz auf seine Fähigkeiten ist, weil er glaubt, dass andere Menschen ihn ja dann irgendwie anerkennen müssen. Der nächste ist vielleicht besonders intellektuell und denkt, ja Mensch, da müssen doch die anderen Menschen mich gut finden, ja, wenn ich möglichst intelligent bin, wenn ich gute Gedanken in mein Gespräch reinbringe. Oder der Nächste sucht vielleicht seinen Wert oder seine Identität darüber, ob er lustig ist, ja, dass er mit ihm kein Abend irgendwie freudlos ist. Ja. Und wieder andere definiert sich vielleicht auch über seinen Wert, über das, was er in der Gemeinde tut, ja, weil er dort viel gute Rückmeldung bekommt oder weil er dort das Gefühl hat, ja, das ist doch was andere Menschen irgendwie auch gut finden müssen. Aber was machen wir, wenn all das nicht funktioniert? Was machen wir, wenn wir auf einmal unsere Fähigkeiten nimmer haben? Wenn mir auf einmal keine guten Sprüche mehr einfallen? Was, wenn ich auf einmal gehandicapt bin und deshalb meine handwerklichen Fähigkeiten gar nicht mehr ausüben kann? Was, wenn ich auf einmal Leute treffe, die noch intellektueller sind oder ich vergesse die Dinge? Was, wenn ich irgendwie gebrechlich werde und nimmer der sportliche Typ bin, wo ich glaube, dass andere mich Menschen deshalb respektieren? Und genau wie bei der Lea, wo das nicht funktioniert, ja, müssen auch wir, glaube ich, immer wieder feststellen, ja, das bringt überhaupt gar nichts. So dieser Durst nach Liebe, nach Anerkennung, der lässt sich irgendwie an der Stelle dadurch überhaupt nicht füllen. Und wenn wir das dann, all das, worauf wir irgendwo auch unseren Wert aufgebaut haben, nicht mehr haben, sind wir dann wertlos auf einmal? Ich wünsche dir natürlich, dass du nicht irgendwie die Erfahrung musst, dass du auf einmal irgendwas nicht mehr kannst. Aber wenn du es machst, woher ziehst du dann deinen Wert? Ich glaube, viele unserer tiefsten Verletzungen durch andere Menschen kommen deshalb zustande, weil wir bei anderen Menschen etwas suchen, was diese Menschen uns überhaupt nicht geben können. Kein anderer Mensch kann dir den Wert geben, kann dir die Liebe geben, kann dir die Anerkennung, Respekt geben, nach der du dich eigentlich sehnst. Ich bin total davon überzeugt, dass tatsächlich nur Gott uns wirklich eine Identität geben kann, die zum einen nicht zerbrechen kann, die nicht wegfallen kann, die nicht irgendwie abhängig ist von dem, was wir dafür tun, sondern die einfach nur abhängig von Gott ist und Gott verändert sich nicht. Und für die Lea hat Gott gesagt, hat er nicht nur für die Lea gesagt, die nächste Folie: Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und ich finde, ich habe deshalb diesen Vers rausgezogen, weil er so gut zu der Lea passt. Ja? Dein Mann liebt dich vielleicht nicht. Vielleicht lieben dich auch deine anderen Mitmenschen nicht. Oder vielleicht respektieren dich deine anderen Menschen, deine Mitmenschen um dich herum nicht. Vielleicht bist du der, über den man immer Späße macht oder sowas. Ja? Vielleicht bist du der, der nichts scheinbar, nichts Besonderes kann. Aber es gibt einen, der dich nicht nur erschaffen hat, sondern der sogar alles für dich hingegeben hat. Warum? Nicht, weil du witzig bist, nicht, weil du gut ankommst, nicht, weil du irgendetwas besonders gut kannst, sondern einfach nur, weil er dich liebt. Und ich finde es ein total faszinierender Gedanke. Vor allem hat es in mir diesen Wunsch irgendwie erweckt, ja, dass ich auch meinen Wert darüber beziehe, was Gott über mich sagt. Dass ich meine Identität darüber beziehe. Und das Problem ist halt, in der Theorie haben wir das wahrscheinlich schon oft gehört. Ja. Aber wir können mal die nächste Folie auflegen. Leider ist der Teufel ein richtiger Meister im Lügen erzählen. Und ich habe euch diese Burg mitgebracht, ja, weil es so verschiedene Gedankenfestungen manchmal in unserem Herz, in unserem Kopf gibt, die uns Lügen eintrichtern und die gar nicht so einfach sind, genau wie diese Mauern von dieser Burg, wobei die schon ein bisschen marode ist, ja, die sind vielleicht gar nicht mehr so schwer zu überwinden, aber als sie noch neu war, da war sie unüberwindbar. Und genauso ist es manchmal auch mit diesen Gedanken in unserem Kopf, diesen Lügen, die wir im Kopf haben. Deshalb ist es uns immer so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, ja? Dass wir bestimmte Gedanken einfach des Teufels als Lüge identifizieren und dass wir sie aus unserem Leben verbannen, dass wir sie bewusst ans Kreuz bringen, dass wir sie ablegen und dass wir Jesus diese Gedankenkonstrukte in unserem Kopf, diese Lügen über uns selbst zerstören lassen. Wäre wahrscheinlich mal ein eigenes Seminar wert, wie man das genau macht oder was dabei helfen kann. Ja, eine Lüge, die ich so zum Beispiel immer wieder geglaubt habe oder die ja natürlich auch auf meinen Erfahrungen basiert. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ja. Ich habe euch mal ein Bild von so einer Mannschaft mitgebracht. Ja. Zufälligerweise von 2014. Ich habe euch ein Bild von einer Mannschaft mitgebracht. Und wisst ihr, wer auf diesem Bild fehlt? Ich fehle da, weil ich bin in diese Mannschaft nicht gewählt worden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Sportunterricht früher, ja, da war immer zwei Leute tipptapp, ja, zwei Leute wählen sich eine Mannschaft aus, ja, und dann natürlich als erstes hier, keine Ahnung, die Heidi Top-Stürmer wähle ich als erstes, ja. Dann haben wir hier, keine Ahnung, absolute Abwehrguru, die Joana. Natürlich sind die besten Spieler immer als erstes gezogen worden, wählt ja keiner die schlechtesten. Ja? Und irgendwann, wenn die Reihen lichter werden und du denkst, hoffentlich bin ich nicht der Letzte, Hoffentlich bin ich nicht der, wo dann alle denken, oh je, meine, jetzt haben wir den noch an der Backe. Das ist dann das Gruppenbild, ist dann trotzdem wird so gemacht, da rechts außen steht da noch einer und die Mannschaft sagt dann, naja, wir gewinnen auch trotz dir sozusagen. Nicht mit dir, sondern trotz dir. Ich habe als Jugendlicher total Angst gehabt davor, eben der Letzte zu sein, ja, eben bloßgestellt zu werden, allein durch die Tatsache, dass ich eben nicht gewählt werde. Und es hat in mir so eine tiefe Angst ausgelöst, ja, nicht willkommen zu sein, nicht angenommen zu sein. Ich habe in mir eine tiefe Angst ausgelöst, dass ich eventuell auch bei Gott nur zweite Wahl bin oder dass ich um die Anerkennung anderer Menschen buhlen muss. Und auf der nächsten Folie habe ich einen Hund mitgebracht, der überhaupt nicht zu dieser Präsentation gehört, ja, sorry. Aber genauso wie dieser Hund, ja, nicht zu dieser Präsentation gehört, ja, so habe ich mich manchmal auch gefühlt, wie nicht dazugehörig, ja. Nächste Folie bitte. Dieses Essen mit Freunden, ja, kennt jemand die Situation? Man kommt uneingeladen mit einer Person, die eingeladen wurde zu einer Party und dann heißt, oh, du bist ja auch mit dabei. Ah ja, schön. Ja, wir finden noch einen Platz für dich irgendwo. Ja. Auch das löst natürlich unglaublich viel aus. Es sind jetzt natürlich spaßige Momente rückblickend. Ja. Aber in diesem Moment, da kann eine Welt für dich zusammenbrechen. Ja. Und da kannst du das Gefühl haben, ich bin völlig wertlos. Und genau solche Situationen nutzt natürlich der Teufel gnadenlos aus, um dich vor dir selbst als wertlos zu achten, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, dass Gott dich eigentlich nur erwählt hat, weil es eben halt ein Pauschalangebot für alle gab, ja? Dass Gott dich nur quasi sagt, naja, dann komm du halt auch noch mit. Genau solche Gedanken, ja, die tief in meinem Herzen wirklich Wunden hinterlassen können. Dass ich auf einmal mich abstrampel und versuche, irgendwie Wert zu generieren, um geliebt zu werden von den Menschen oder von Gott. Und ich sehne mich total nach Veränderung. Ich sehne mich danach, dass eben diese Lügen nimmer bestimmen, wer ich bin. Ja? Dass diese Lügen auch nimmer bestimmen, wie ich mich fühle oder meine Identität bestimmen. Ich habe euch ein Gebet von Paulus mitgebracht. Da bittet er, ich habe sogar zwei Gebete mitgebracht, doppelt hält besser. Da heißt es, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Und dann betet er weiter, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eure Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes verwurzelt und begründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß, also der Liebe Gottes, erfassen, die breite Länge und Tiefe und Höhe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet, damit dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Wofür betet Paulus? Er betet darum, dass Gott diese Gedankenfestung in unserem Herzen, diese Suche nach Identität an völlig falschen Orten, diese Enttäuschung bei der Suche nach Wert, diese Zweifel an der Liebe Gottes, dass Gott diese Gedankenfestungen einreißt. Und ich möchte es heute Morgen natürlich für mich als erstes, aber auch für jeden anderen beten und Gott einfach darum bitten, genau wie den Paulus, dass er uns, unsere Herzen hell erleuchtet sind, ja, weil auf einmal klar wird, ey, ist völlig egal, wenn ich der Letzte bin, der gewählt wird in der Mannschaft. Ist völlig egal, ob die sich freuen, wenn ich mit zur Party dazukomme, weil es nämlich einen gibt, der sich immer freut. Und zwar völlig egal, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ob ich gut spiele oder schlecht spiele, völlig egal. Einfach, der sich freut, dass ich mit dabei bin. Ja. Was ist aus der Lea und aus der Rahel passiert am Schluss? Wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, Rahel bekommt auch noch eigene Kinder, ja, so viel gesagt. Ja. Was an dieser Geschichte mit dem Jakob und diesen vier Frauen mich noch so ermutigt hat, ist, egal wie viele Fehler wir vielleicht in unserem Leben machen, egal ob wir sündigen, egal ob wir fallen, egal ob wir uns gegenseitig vielleicht auch manchmal Liebe schuldig bleiben, uns gegenseitig verletzen, Gott steht zu seinem Versprechen. Er hat Lea, Rahel, die Sklavinnen, den Jakob nicht verstoßen. Er hat sein Versprechen, was er an den Abraham gegeben hat, nämlich, dass er ihn erwählt, damit alle Völker aus ihm gesegnet, durch ihn gesegnet werden, hat er eingelöst. Ja? Er hat diese Personen aus unserer Sitcom, aus unserer Seifenoper, er hat sie sogar verwendet, um seinen Heilsplan in dieser Welt umzusetzen. Und Leute, das gilt auch für uns. Gott möchte auch dich verwenden, möchte dich gebrauchen, nicht weil du irgendwas dafür beitragen kannst oder weil du irgendetwas mitbringst, was er braucht, sondern einfach, weil er es möchte, weil er versprochen hat, weil er dir ewige Treue versprochen hat. Deshalb möchte er dich daran teilhaben lassen. Deshalb möchte er quasi, dass du genauso wie diese fünf Personen am Heilsplan Gottes mitwirken. Das möchte Gott. Und das hat er über dein Leben ausgesprochen. Und auf der letzten Folie für heute, da ist es einfach nochmal ausgedrückt, ja, dass Gott uns, genau wie er hier geschworen hat, ewige Treue geschworen hat, bedeutet, dass nichts, nicht unser Verhalten, nicht unser Fehlverhalten, nicht unsere Schwäche Gott von seiner Treue abbringen könnten. Genau wie Gott gesagt hat, dass Mann und Frau zusammengehören und dass niemand sie trennen kann, genauso hat er uns versprochen, dass wir, wenn wir mit ihm leben, dass diese Bindung auch niemand aufbrechen kann, auch nicht wir selbst. Ja, nochmal zusammengefasst. Schau immer die Texte genau an. Handelt es sich um einen beschreibenden oder um einen einen vorschreibenden Text? Und dann, woran machst du deinen Wert, deine Identität fest? Und vor allem, Gott möchte dir Identität geben. Und ganz zum Schluss, Jesus gibt dich niemals auf. Er hat dir ewige Treue geschworen. Und jetzt bete ich noch für uns, dass wir einfach diese Liebe, diese sinnstiftende, identitätsstiftende Liebe Gottes, dass wir die in unserem Herzen spüren dürfen und dass sie uns erfüllt. Vater, ich danke dir, dass du uns Wert gibst. Ich danke dir, dass du uns Sinn gibst. Ich danke dir, dass du unser ganzes Leben siehst und ich danke dir, dass du jedem Teil unseres Lebens Wert geben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, ja, wo wir vielleicht an der falschen Stelle nach Sinn, nach Hoffnung, nach Identität suchen. Und ich möchte dich bitten, dass du das, ja, dass du das wegnimmst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen hell erleuchtet werden lässt, dass wir deine Liebe, deine Tiefe, die Breite, die Weite, die Höhe deiner Liebe erkennen dürfen und dass wir, ja, dass wir erkennen können, wie sehr du uns liebst und dass es unser Leben verändert, Herr. Amen.